Die Sarah hat uns das vorhin schon mit reingebracht. Diese Erwartungen, die immer an uns sind. Erwartungen, die von außen auf uns übertragen werden. Erwartungen an uns selbst. Und dann dieser Druck, der steigt. Diese Leistung, die erwartet wird, dass ich es schaffe. Das kennen wir in verschiedenen Bereichen. Wir kennen es in der Schule, mit dem Abi, man muss Mathe können, man muss Bio können, man muss Geschichte, man muss noch alles mögliche anderes können. Und man hat diese ganzen Bälle dabei, diese Erwartungen und muss die irgendwie mit in seinem Leben durchtragen. Und da darf bloß nicht irgendeins runterfallen, weil dann bist du ja nicht gut. Dann bist du ja nicht perfekt. Dann erfüllst du die Erwartungen der anderen nicht. Und das Schlimme ist, in unserer Gesellschaft, wir sind so von Leistungsdenken geprägt in unserer Kultur. Es dreht sich vieles nur um die Leistung. Was kannst du? Was bietest du? Und das nützt mir dann. Aber es geht nicht darum, mal sagen, hey, mach mal eine Pause. Mach mal auf andere Sachen mal einen Wert. Und wir sind so unter Druck. Und dann kann ich hier noch, ich habe hier noch ganz viele Bälle mit dabei. Und dann wächst das Ganze und irgendwo, das fällt man auf, irgendwann fällt einfach immer wieder einer runter. Und die Leute kommen mit den Erwartungen und man will die erfüllen, zu Hause oder in der Beziehung. Und es fällt einfach alles immer wieder runter. Und wir sind so geprägt von diesem Leistungsdruck. Jeder von uns kennt es heutzutage, gerade wenn es um Grundschüler geht. In der Schule mit G8, G9, diese Erwartungen, die an uns herangestellt werden mit dem Ganzen. Spätestens da hat man dann das Wort Leistungsdruck schon mal gehört. Das Problem ist, es bleibt nicht irgendwie außerhalb von der Gemeinde. Es bleibt nicht irgendwie nur in der Schule, nur in der Familie, sondern dieses Leistungsdenken regiert auch unser Glauben. Wenn du mal wirklich darüber nachdenkst, wie lebst du dein Glauben? Wie ist deine Beziehung zu Gott geprägt? Dann werden wir feststellen, es gibt immer wieder irgendwelche Punkte, wo wir sagen, ach, das klingt doch, das ist doch eigentlich ganz fromm und das ist gut, aber irgendwo kommt dieser Leistungsgedanke wieder rein. Ich muss das machen, ich muss hier das schaffen können, ich muss doch Gott verkündigen, ich muss das alles machen. Und heute Morgen will ich mit euch darüber nachdenken, über den Glauben und den Leistungsdruck, der Glaube und der Leistungsdruck. Wie geht das zusammen? Was sagt die Bibel, was sagt Gott dazu? Wie hat sich Gott das denn vorgestellt? Und hey, ich bitte dich, dass wenn wir jetzt ein Wort aufschlagen, dass du zu uns sprichst. Dass du zu uns sprichst und das sagst, was du uns sagen möchtest. Dass wir sehen dürfen, wie wunderbar du bist. Danke, Herr, dass du heute noch sprichst. Amen. Ich lade euch ein, die Bibel aufzuschlagen, wer eine dabei hat. Und ich will mit euch nämlich einfach Bibel lesen heute Morgen. Aus der Bibel, Epheserbrief im Neuen Testament, Kapitel 2. Denn dieser Text wird uns einiges helfen, um hier weiterzukommen. Diesen Glauben und Leistungsdruck. Epheser 2, 8 und Vers 8 bis 10 lesen wir heute. Und wir fangen mit Vers 8 an. Noch einmal. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie krönet sich nicht auf menschliche Leistung, sodass niemand vor Gott mit irgendwas Großes groß tun kann. Und das ist das Erste, wo ich denke so, wow, danke, wenn ich den gesamten Text gucke. Okay, irgendwie geht es um Gnade und es geht nicht darum, was ich tue. Denn oft denken wir, wenn wir gerettet sind, ich muss doch irgendwas dafür tun, ich muss doch irgendwie es abbezahlen. Und hier wird ganz deutlich, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Wir sind gerettet, nicht aufgrund von deinem Aussehen. Du bist nicht gerettet, weil du aus einer bestimmten Familie herstammst. Du bist nicht gerettet aufgrund von irgendwas, was du tun könntest, sondern du bist gerettet aus Gnade. Und es ist so oft so banal für uns, aber eigentlich ist das was ganz Besonderes. Zu wissen, dass egal was ich tue, egal was ich getan habe, das völlig irrelevant ist. sondern zu wissen, ich bin alleine aus der Gnade Gottes gerettet. Ich habe nicht irgendwelche Leistungen hervorbringen müssen, ich musste nicht irgendwas Bestimmtes tun, sondern alleine, weil Gott gnädig ist, bin ich gerettet. Gerettet nicht auf Taten, sondern aufgrund des Glaubens. Und das begeistert mich. Wenn ich an die ganze Welt gucke, an diese ganzen Milliarden von Menschen, dass Gott nicht sagt, hey, du musst diesen Katalog bitte erfüllen, damit du gerettet wirst. Nicht irgendwelche Taten tun. Du musst nicht nach Jerusalem pilgern. Du musst nicht eine bestimmte Summe an Geld spenden, damit du gerettet wirst. Sondern es ist etwas, was jeder Mensch tun kann. Es ist nicht etwas, wo jemand ausgegrenzt und sagt, nein, das kannst du nicht. Sondern jeder hat die Möglichkeit zu glauben. Jeder kann glauben. Wir sind gerettet und zwar aufgrund des Glaubens. Johannes 3, Vers 16. Einer der bekanntesten Verse der Bibel, wenn nicht sogar der bekannteste, macht es nochmal ganz deutlich. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der gnädig ist. Und hinter dieser Gnade steht diese unfassbar große Liebe. Gott hat die Welt seiner Liebe dadurch gezeigt. Im Johannesbrief geht es nochmal ganz deutlich, wo er schreibt, Gott ist Liebe. Gott ist nicht nur ein bisschen Liebe, sondern Gott ist Liebe. Er ist die Liebe in Person. Und diese Liebe in Person zeigt uns seine Gnade, dass er uns rettet. Gerettet durch seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, der am Kreuz für dich und für mich starb. Der für aufgrund unserer Sünde, die uns trennt von Gott, gerettet hat. Sünde ist ja oft so ein Begriff, ja, was ist denn eigentlich jetzt wirklich Sünde? Sünde kann man eigentlich alles definieren, was nicht zur Verherrlichung Gottes führt. Also alles, was mich nicht zu Gott führt, was ihn nicht verherrlicht, ist eigentlich Sünde. Alles, wo es dann nur noch um mich geht. Alles, wo es nicht das entspricht, was Gott möchte. Und du und ich sind so geboren. Wir sind als Sünder geboren. Und Jesus Christus sagt, hey, glaub an mich, vertraue mir. Glauben ist nicht etwas, wo ich sage, ich glaube jetzt, ja, Jesus soll es gegeben haben. Sondern Glauben bedeutet zu vertrauen. Glauben bedeutet, an Jesus Christus festzuhalten. Sich an ihn festzuhalten und sagen, okay, ich gehe jetzt mit dir mit. Ich folge dir nach, egal wo es hingeht. Ich vertraue dir mit meinem ganzen Leben. Und das nicht nur sonntags morgens um 10 Uhr für 2 Stunden, wenn man hier ist, sondern für 7 Tage die Woche, 24 Stunden. Ob es nachts, ob es am Tage ist, egal wo, ich vertraue auf dich. Ich vertraue dir, Jesus. Und wir dürfen erleben, wie Jesus uns reinmacht. Jesus ist an unserer Stelle für unsere Schuld gestorben, die wir eigentlich vor Gott haben. Eine Schuld, die wir von uns aus nie begleichen könnten. Wir könnten nichts dafür tun, dass wir gerettet werden. Und darum ist es nochmal so unfassbar schön, ermutigend zu wissen, wir sind aus Gnade gerettet. Wir sind aus Gnade gerettet durch Jesus Christus, der am Kreuz für deine und meine Schuld gestorben ist. Und wir müssen nichts anderes tun, als zu glauben. Wie ermutigend ist es, gerade dann zu wissen, wenn wir gerettet sind, ich muss nicht jetzt Leistung bringen, ich muss nicht irgendwas von mir aus rausbringen, um das abzubezahlen. Nein, du kannst deine Errettung nicht irgendwie im Nachhinein noch abbezahlen. Es ist nicht ein Schuldenschein, den Jesus dir sagt, hey, weißt du was, du kommst zum Glauben, ich vergib dir deine Schuld, aber hier, dein Schuldenschein, du musst jetzt bitte das und das jetzt hier für mich leisten. Nein, du bist gerettet aus Gnade. Und du kannst niemals diese Schuld, die du hattest, von dir aus bezahlen. Das konnte nur Jesus. Und er schenkt sie dir. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistung. Es ist Gottes Geschenk an dich. Es ist etwas, nicht etwas, wo du sagst, hey, hier, ich schenke dir mein Auto und erwarte jetzt, dass du mich überall hin und her fährst. Nein, Gott schenkt uns diese Rettung. Es ist ein Geschenk, was wir einfach annehmen dürfen. Und ich weiß nicht, ob du diesen Schritt schon getan hast, ob du jetzt über einen Stream dabei bist oder hier im Raum. Du hast schon viel über Jesus gehört, aber dieses Geschenk hast du nie angenommen. Dann musst du fragen, was steht dir eigentlich da im Weg? Was hindert dich daran, an Jesus dich festzuhalten? Und ich erinnere mich noch sehr gut daran, der 3. April 1998, als ich dieses Geschenk von Jesus angenommen habe. Und ich weiß, bei vielen anderen von euch, wo ich schon gehört habe, als ihr dieses Geschenk angenommen habt, was für eine Freude, was für eine Ruhe plötzlich in euren Herzen war. Als ich 6 Jahre alt war, 98, da bin ich aus dem Büro von meinem Dad rausgegangen, nachdem ich das Geschenk rausgenommen habe. Und ich hatte wirklich damals gedacht, ich habe Angst, wenn ich jetzt hochspringe, dass ich gegen die Decke stoßen würde, weil ich mich so frei gefühlt habe, so locker, so Ruhe hatte, so leicht gefühlt habe. Es ist ein Geschenk Gottes. Es ist nicht etwas, was er dir aufdringt, sondern etwas, was du annehmen musst. Das kann nicht jemand anderes für dich tun, sondern du musst das tun. Und wir sind gerettet aus Gnade durch den Glauben. Denn sie ist ein Geschenk, sie ist Gottes Geschenk, sie gründet sich nicht auf menschliche Leistung, sodass niemand vor Gott mit irgendwas groß tun kann. Nicht auf menschliche Leistung. Lass uns das nicht vergessen. Du kannst nichts dafür tun, dass Gott gnädig ist zu dir. Du hast nichts dafür getan, dass Gott dir das Geschenk gegeben hat. Einige vertreten oder viele glauben immer wieder, das sind doch die Christen, man muss bestimmte gute Taten getan haben, damit Gott doch gnädig ist zu einem. Nein, das hat nichts mit deinen guten Taten zu tun. Wenn ich dann denke an den König Manasse aus der Bibel, einer der schlimmsten Könige, die Israel je erlebt hatte. Jahrzehntelang regiert er und tut alles, was nicht Gott ehrt. Er führt den Opferkult ein, er lässt alles andere machen. Er tut eigentlich alles, was genau das Gegenteil, wo Gott sagt, hey, tu das, macht er genau das andere. Und das jahrzehntelang und führt das ganze Volk Israel weg von Gott. Aber am Ende erkennt er, wer Gott ist. Spannend, wie Gott gnädig ist. Und egal, wie schlimm du denkst, die andere Person ist, ihre Taten sind nicht der ausschlaggebend, dass du sagst, nein, du kannst nicht Gottes Geschenk bekommen. Ich fand das so interessant, ich fand es spannend. In der Jugendarbeit in Lemgo hatten wir einen Arbeitszweig im Jugendzentrum gehabt. Und über dieses Jugendzentrum sind wir in Kontakt gekommen mit einigen der üblen Schlägertypen aus Lemgo. Die waren teilweise 16, 17, 18, saßen schon 1-2 Jahre im Knast teilweise, haben eine fette Polizeiakte. Und dann kam einer von denen zum Glauben. Und wir haben gar nicht gewusst, so ungefähr, in welcher Rolle er bei diesem Ganzen mitspielt. Nachhinein, wir saßen bei McDonald's, kommt ein anderer Typ rein, setzt sich zu uns an den Tisch, ich kannte ihn nur so flüchtig vom Sehen mal, und fängt ihn an zu provozieren. Fängt diesen Typen, der Jesus Christus kennengelernt hat, fängt ihn an, so richtig zu provozieren. So 10 Minuten und irgendwann haben wir gesagt, ey Junge, jetzt reicht's mal. Und er guckte uns an und sagte, ich wollte nur wissen, ob das stimmt. Dass dieser Kerl komplett neu ist. Dass er gar nicht mehr so ist wie früher. Er war bekannt das hat sich dabei auch herausgestellt, er war bekannt bei uns in der Gegend als der Schlägertyp Nummer 1. Hattest du ein Problem, rufst du ihn an, er kam und hat die Arbeit gemacht. Das war kein Problem. Keiner legte sich mit ihm an. Und das ist, wo ich staune darüber. Gottes Gnade, Gottes Geschenk ist unabhängig von deinen Leistungen. Ist unabhängig von dem, was du bisher getan hast. Es ist ein Geschenk. Wir sind gerettet aus Gnade, sodass niemand vor Gott mit irgendwas sich groß tun kann. Du kannst nicht als Christ sagen, boah, guck mal, ich bin Christ, ich bin besser als du. Ey Leute, da ist irgendwas ganz faul dran. Dann hast du nicht begriffen, dass du gerettet bist aus Gnade und dass wir alle die gleiche Stellung vor Gott haben. Vielmehr sollte uns das nicht stolz machen, sondern vielmehr dankbar machen für das, was Gott getan hat in unserem Leben. Und in Vers 10 geht es dann weiter. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Wir sind Gottes Werk. Jesus Christus hat uns errettet. Wir sind freigekauft. Und das, Paulus macht das nachher im Epheserbrief nochmal ganz deutlich, wo er kapitellang schreibt, was das jetzt bedeutet. Kurz zusammengefasst, aus dem alten Menschen ist ein neuer Mensch geworden, durch Jesus Christus. Du bist nicht mehr so, wie du warst, sondern du bist eine neue Kreatur, du bist ein neuer Mensch. Und das war interessant, gerade bei diesem Typen aus Lemgo, diesem Schlägertyp, er war komplett neu. Wo seine Freunde es selbst nicht begriffen haben, wie kann das passieren, dass innerhalb weniger Tage sich jemand so krass verändert. Und das alles ist Gottes Werk. Es ist nicht etwas, wo wir sagen können, boah, guck mal, was ich geschafft habe, wie ich mich verwandelt habe. Nein, es ist Gottes Werk. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Neue Kreatur, neuer Mensch. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen. Durch Jesus. Jesus ist der einzige Weg. Und durch Jesus werden wir ein neuer Mensch. Er hat uns dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Und das finde ich so spannend. Andere Übersetzungen schreiben, er hat uns dazu geschaffen, zu den guten Werken. Wir sind befähigt, wir sind nicht nur jetzt neu gemacht durch Jesus Christus, sondern wir sind jetzt auch befähigt dazu, das zu tun, was gut und richtig ist. Kein Mensch von sich aus kann das tun, was gut ist. Nicht das, was gut ist in Gottes Augen, was ihn verherrlicht, sondern dadurch, dass du und ich neu sind, sind wir jetzt dazu imstande, das zu tun, was Gott sagt, das gut ist. Alles, was Gott verherrlicht, das können Kleinigkeiten sein. Ob ich jemanden meiner Nächstenliebe zeige, eine alte Oma ihr über die Straße helfe, oder ob das jemand ist, der einen Platten hat und ich helfe ihm einfach gerade mal entweder einen Reifen zu wechseln oder einen ADAC anzurufen. Oder es können andere Sachen sein, dass ich Essen vorbeibringe bei Leuten, die kein Essen haben, die Kranken versorge, Zeit mit Leuten, die einsam sind. Gutes zu tun hat so eine große Bandbreite. Gutes zu tun kann natürlich auch sein, dass, nein, um es nochmal deutlich zu machen, Gutes zu tun nach Gottes Augen ist da etwas, was ihn im Endeffekt verherrlicht. Etwas Gutes zu tun, was nur um dich dreht, darum spricht hier die Bibelstelle nicht. Es geht nicht darum, dass du etwas für dich Gutes tust, sondern das, was du Gutes tun sollst, ist das, was Gott verherrlicht. Wir sind geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Und hier steckt auch eigentlich eine ganz klare Fokussierung für dein Leben als Christ. Du bist nicht dazu da, um jetzt hier alles zu schaffen, du bist nicht dazu da, um dich einfach zu verherrlichen. Es geht nicht darum, dass du jetzt sagst, hey, ich bin Christ, ich bin gerettet, so what? Ich kann mich in meinem Sessel zurücklehnen und das Leben läuft einfach bei mir vorbei und oh, ich warte eigentlich nur noch bis in die Ewigkeit. Nein, du hast eine viel wichtigere Aufgabe. Du hast die Aufgabe, Gutes zu tun, das Gutes zu tun, was Gott verherrlicht. Wir sind dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Du bist nicht geschaffen, das Schlechte und das Falsche zu tun, sondern das, was gut und richtig ist, das, was Gott verherrlicht. Und dann gibt es diese Ermutigung. Eine Riesenermutigung für mich, die ich mit euch heute Morgen teilen möchte. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. Es ist nicht einfach nur, dass Gott sagt, hey, aus Gnade bist du gerettet. Allein durch Glauben. Mehr musst du nicht tun. Sondern Gott geht noch einen Schritt weiter und sagt, hey, weißt du was? Ich habe dich umgestaltet. Ich habe dich befähigt, Gutes zu tun. Und wo wir sagen müssen, ey, das ist doch super, das reicht doch eigentlich schon. Aber hier sagt Gott noch ganz klar, Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. Die ganzen guten Werke, die du tun sollst, hat er eigentlich schon vorbereitet. Das bedeutet, bei all den ganzen Sachen, wo wir denken als Christ, mit dem ganzen Leistungsdenken, Jetzt müssen wir alles Sachen erfüllen, was Gott sagt. Ich darf nicht lügen, ich darf nicht das, ich darf nicht das. Nein, ey, lass das alles mal fallen. Und nein, nicht lass das alles fallen, sondern gib das Ganze Gott ab. Weil eigentlich im Prinzip geht es nur darum, ich gebe das alles bei Gott ab und ich folge ihm nach. Ich halte mich ganz nah an seinem Wort. Ich halte mich in der Beziehung ganz nah an ihn und folge ihm Schritt für Schritt nach. Step by step, Jesus hinterher. Und auf einmal ist der Glaube, den wir oft mit Leistung doch irgendwie füllen, mit Leistungsdruck, mit den Erwartungen an uns selbst, wo wir denken, dass Gott Erwartungen hat oder andere, eigentlich nur noch ein, ich tue das, was Gott sagt. Die Sachen, die er vorbereitet hat. Warte nicht immer jetzt, bis vom Himmel her eine Stimme spricht und sagt, hey Daniel, oder hey du, hilf mal der alten Frau über die Straße. Nein, halt deine Augen offen. Guck, was Gott vorbereitet hat. Geh auf die Suche nach dem, was Gott vorbereitet hat für dein Leben. Und ich bin überzeugt davon, dass es keine Zufälle gibt. Die guten Sachen, die wir machen können, hat Gott schon vorbereitet. Es ist wirklich nur noch ein Schritt für Schritt, Gott hinterher. Ich sage nicht, dass es einfach ist. Ich kenne viele Missionare, einen sehr gut, wo ihm das fast das Leben gekostet hat. Gott zu folgen bedeutet nicht bei all dem Guten, dass du immer alles Gute widerfahren bekommst. Gott, das Gute zu tun, Gott zu verherrlichen, kann dich an deine Existenznot bringen. Es kann dich an die Grenzen deiner Kraft. Es bringt dich dahin, wo du eigentlich nicht hin möchtest. Wo der Menschenverstand sagt, nein, das möchte ich nicht. Ich leide doch darunter. Aber es sind die guten Werke, die Gott vorbereitet hat. Und wir dürfen wissen, dieser gnädige Gott, der uns gerettet hat, hat einen Plan mit dir. Er hat einen Plan vorbereitet, wohin du wandeln darfst, wo du nachfolgen darfst und erleben darfst, wie groß er ist. Ob das jetzt nach dem Abi ins FSJ ist oder im Studium oder auf der Arbeitsstelle, mit der Familie oder wo auch immer. Gott hat einen Weg vorbereitet, wo du einfach nur Schritt für Schritt nachfolgen darfst. Die Bedingung dabei, um herauszufinden, was diese Schritte sind, ist, ich muss mich nah an Gottes Wort halten. Ich muss nah bei ihm bleiben. Wie soll ich Gott nachfolgen, wenn ich ihn einfach irgendwo weiterlaufen lasse, aber gar nicht bei ihm bin? Such die Gemeinschaft mit Gott. In der Bibel, wo er zu uns spricht, im Gebet, rede mit ihm. Im Gottesdienst, wo wir gemeinsam zusammenkommen, uns ermutigen, auf ihn uns ausrichten und dann im Alltag zu bitten, Herr, öffne mir die Augen, dass ich sehe, was du vorbereitet hast. Und ich will dich ermutigen, jetzt in der nächsten kommenden Woche einfach mal ganz bewusst jeden Morgen zu beten, Herr, öffne mir die Augen für das, was du vorbereitet hast. Und mit offenen Augen mal durch die Woche zu gehen, ob es in der Schule, ob es auf der Arbeit, in der Familie oder bei Freunden oder bei Leuten, die du eigentlich überhaupt nicht ausstehen kannst. Mal genau hinzugucken. Herr, was hast du vorbereitet? Was darf ich Gutes tun? Wo hast du Wege schon geebnet, dass ich einfach Schritt für Schritt dir hinterhergehen darf? Und dann lass uns mal gespannt sein, was Gott daraus macht. Wir träumen schon seit langem, dass dieser Kinosaal voll wird. Dass dieser Kinosaal nicht nur mit 100, 150 Leuten besetzt ist. Jetzt in Corona-Zeiten kommen wir vielleicht auf 180, 200 Plätze. Nach Corona, ich hoffe und bete darum, dass wir dieser Kinosaal voll wird. Dass wir nicht nur einen Gottesdienst anbieten, sondern mehrere machen müssen. Weil so viele Leute zum Glauben kommen. Mir geht es nicht um die Zahlen, sondern weil ich sehen will, wie Gottes gute Werk, die er vorbereitet hat, zustande kommen. Wie Gott auf einmal hier in Worms wirkt und wir hier gemeinsam einfach nur staunen dürfen über die Größe Gottes. Denn diese guten Werke, das zu tun, was gut und richtig ist, das Gott vorbereitet hat, führt zur Anbetung Gottes. Wir dürfen dann staunen, wir dürfen dankbar sein für das, was Gott tut. ob Leute zum Glauben kommen, ob Leute in der Nachfolge wachsen. Alles ist Gnade. Alles hat Gott vorbereitet und er möchte dich gebrauchen. Und das ist das Spannende. Gott hat nicht gesagt, hey, ich habe alles gemacht und ihr müsst euch jetzt nur zurücklehnen, sondern er möchte dich gebrauchen. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Es geht nicht dabei, das ist mir ganz wichtig, sagen, hey, der Glaube soll ganz frei von Leistung sein. Nein, Leistung im Glauben hat einen anderen Schwerpunkt. Der Schwerpunkt im Glauben ist die Gemeinschaft mit dem Herrn. Aus der Gemeinschaft mit dem Herrn, Schritt für Schritt Gott nachzufolgen und unterwegs zu sein. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Es ist wie wenn ein Schiff im Hafen die ganze Zeit steht oder im Hafen anliegt. Ein Schiff ist nicht dazu da, die ganze Zeit im Hafen anzulegen, sondern ein Schiff ist dazu da, rauszugehen aufs Meer, unterwegs zu sein. So sind wir. Wir sind nicht dazu geschaffen, einfach die ganze Zeit in unserer Gemeinde zu bleiben. Wir sind nicht dazu geschaffen, die ganze Zeit uns zurückzulehnen und sagen, ach, Gemeinde, das ist so etwas, was nebenbei läuft, Gottesdienst und Glauben, das läuft einfach so. Nein, wir sind dazu geschaffen, mit Christus unterwegs zu sein. Wir sind dazu geschaffen, als Gemeinde unsere Augen aufzumachen, zu gucken, was beschäftigt uns, was läuft um uns herum, die Menschen zu sehen und zu fragen, Gott, was hast du vorbereitet? Zeig mir, was du vorbereitet hast, wo du mich gebrauchen möchtest. Und wir haben diese Ehre, dass Gott nicht alles alleine macht, sondern dass du und ich mit ihm unterwegs sein dürfen. Und ich glaube, viele von euch haben immer wieder erlebt, wo Gott euch gebraucht hat. Und diese Situation, wo Gott dich gebraucht hat, erfüllt dein Herz mit Freude, erfüllt dich mit Lobpreis, wo du nur sagen kannst, boah Gott, wie cool hast du das damals gemacht. Du hast diese Schwierigkeit gesehen und du hast einen Weg gemacht. Lass uns nicht einfach nur zurück faul auf dem Sessel bleiben. Die Bibel sagt ganz klar, ein Glaube ohne Werke ist ein toter Glaube. Aus dem Glauben heraus, dass Jesus Christus der Herr ist, lass uns vorwärts gehen. Lass uns nicht den jetzt einen Druck haben, zu sagen, ich muss das Ganze machen. Nein, es ist genau andersrum. Gott hat alles vorbereitet und ich darf einfach nur seine Hand nehmen, in der Gemeinschaft mit ihm, Schritt für Schritt mitgehen. Es geht nicht um deine Leistung, es geht nur darum, dass du Schritt für Schritt hinterhergehst. Und ich weiß nicht, welche großen Projekte Gott mit dir in deinem Leben noch vorhat. Ich weiß, manche gehen ins FSJ, manche planen für ein paar Wochen, Monaten ins Ausland zu gehen, manche haben noch andere Pläne. Wir haben eigentlich vor, nach Thailand zu gehen. Und das ist ehrlich gesagt, wo ich auch sage, so, boah, wie soll das Ganze nur klappen, wie soll das nur funktionieren? Und wo ich weiß, Gott hat diese ganzen guten Werke, die wir tun sollen, vorbereitet. Und ich darf ihm einfach nur vertrauen. Glaube ist nicht etwas, wo ein Leistungsdruck dabei ist, wo du was machen musst. Sondern Glaube ist etwas, wo du eigentlich nur die Hand nehmen musst und vertrauen darfst. Und wie entspannt ist das? Es hängt nicht an dir, sondern du darfst einfach die Hand nehmen und Schritt für Schritt mit Gott gehen. Kolosser 3, 23, worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Jesus hat dich freigekauft. Jesus hat dich freigekauft. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung aber nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Es ist ein Geschenk an dich. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendwas sich groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Du und ich. Wir sind Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Ihr Lieben, lasst uns nicht eine Gemeinde sein, wo wir versuchen, mit all diesen Bällen irgendwie Leistung zu machen. Wir müssen nichts von uns aus produzieren. Lasst uns nicht eine Gemeinde sein, wo wir einander vergleichen und sagen, ey, guck mal, ich habe ja schon mehr gebracht als du, sondern jetzt musst du auch mal mehr Leistung machen. Sondern lasst uns eine Gemeinde sein, lass uns Christen sein, die sagen, hey, wir nehmen einen anderen Arm, Schulter an Schulter und sagen, lass uns Gemeinschaft mit Gott haben und lass uns gemeinsam unterwegs sein, zu gucken, welche Sachen hat er vorbereitet? Gerade jetzt auch im Jahr 22. Was hat Gott Gutes, Großes vorbereitet, dass wir nachfolgen sollen? Dazu müssen wir uns an Gott ausrichten. Gucken, was sagt er? Gemeinsam beten, gemeinsam die Augen aufhalten. Lasst uns ganz bewusst auch nächste Woche jeden Morgen darum bitten, Herr, öffne mir die Augen, damit ich sehe die Sachen, die du vorbereitet hast. Und guck, sei gespannt. Es wird nicht alles einfach. Du wirst über deinen Schatten hinausspringen müssen. Es werden Sachen kommen, die unangenehm sind, wo du denkst menschlich, das ist doch bescheuert. Wer ist denn so dumm und macht so etwas? Aber vertrau auf deinen Herrn. Er ist derjenige, der die Sachen vorbereitet hat. Und dann lauf los. Vertrau ihm. Halte dich an dem, wo er lang geht. Schritt für Schritt Gott hinterher. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest für das, was du vorbereitet hast. Dass wir nicht immer nur daran denken, was ich machen muss, sondern dass wir erleben dürfen, was du vorbereitet hast, dass wir darin wandeln dürfen und einfach dich preisen dürfen für die großen Sachen, die daraus entstehen. Und Herr, ich bin gespannt, was du vorhast. Und ich bitte dich, dass du weiter wirkst und wurmst, dass Menschen zum Glauben kommen, dass wir gemeinsam dir nachfolgen und dich anbeten, dich loben dürfen für das, was du tust. Du bist derjenige, der alles gemacht hat und alles machst. Danke, Herr, dass wir mit dir gehen dürfen. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen, dass du uns morgens daran erinnerst, dass wir die Augen öffnen, dass du uns die Augen öffnest für das, was du vorbereitet hast, dass wir daran denken und dich darum bitten und mit offenen Augen durch in unseren Alltag gehen. Danke, dass du da bist. Amen.